Ja, und dann kann man sich so eine Raute vorstellen. Ja, also wenn Angela Merkel früher immer so bei Auftritten stand, dachte ich mir so, ja, okay, das ist der Beckenboden mit den Knochenpunkten. Ja, und dazwischen spannt sich der Beckenboden auf. Ja, er läuft dann von hinten, vom Steißbein nach vorne zum Schambein und hat dann die Funktion, wirklich von hinten nach vorne oben eine Spannung zu machen. Und wenn ihr das jetzt so mal bei euch diese Punkte nachgespürt habt, und jetzt stellt euch einfach mal vor, ihr möchtet einen Pups zurückhalten.
Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit. Herzlich willkommen, ich bin Hebamme Jana Friedrich und heute geht es im Geburtskanal um den Beckenboden. Und dazu habe ich mir wieder eine Expertin eingeladen, in diesem Fall eine Physiotherapeutin, die sich auf die ganzheitliche Behandlung des Beckenbodens, auf Gynäkologie und Urologie und vor allem auf die Behandlung von Schwangeren und Müttern nach der Geburt spezialisiert hat. Herzlich willkommen, liebe Daniela Künze.
Hallo, liebe Jana, danke, dass ich bei dir sein darf. Und ich freue mich unheimlich, heute über mein Herzensthema zu sprechen.
Ich auch. Und du bist nicht bei mir in Berlin, denn du lebst mit deiner Familie bei Frankfurt. Und Daniela, du bist Physiotherapeutin, Manual- und Lymphtherapeutin und Heilpraktikerin auf dem Gebiet der Physiotherapie und du bist zweifache Mutter. Und ich glaube, deine eigenen Erfahrungen in der Schwangerschaft haben auch ein bisschen dazu beigetragen, dass du dich auf diesem Gebiet so spezialisiert hast, oder?
Ja, definitiv. Also früher vor den eigenen Schwangerschaften hat mich das so überhaupt nicht interessiert. Na, der Beckenboden, ja, ich wusste, es gibt ihn. Ich hatte es mal kurz gelernt im Studium in Holland damals. Und ja, aber ich dachte, brauche ich nicht. Ich will eh Sportler behandeln. Also brauche ich einen Beckenboden. Ne? Und ja, ich sag mal, dann durch die eigenen Schwangerschaften, in der ersten fing das schon an und dann erste Geburt, dachte ich mir so, sag mal, wie blöd warst du eigentlich, dass ich das halt nicht verstanden habe, wie wichtig der Beckenboden auch bei Leistungssportlern ist, eigentlich für jeden, ne? Und da kam dann so ein bisschen der Shift und dann habe ich mich seitdem wirklich ganz speziell auf den Beckenboden und auf die Frauengesundheit eben spezialisiert.
Und du hattest ja, glaube ich, auch erzählt im Vorgespräch, dass du auch selber in der Schwangerschaft da so deine Erfahrungen mitgemacht hast, ne? Dass du, ich glaube, du hast gesagt, du hast dich so ein bisschen instabil gefühlt insgesamt.
Ja, ich habe es bei der Arbeit halt extrem gemerkt, dass ich irgendwie, ja, als Physiotherapeutin bist du ja eigentlich körperlich am Arbeiten. Das ist ja nicht irgendwie, ich sitze in einem Büro und kann mich da immer mal ein bisschen bewegen. Klar, Bewegung habe ich auch, aber du musst halt natürlich, je nachdem, wenn du einen Arm oder ein Bein mobilisierst, hat das ja ein Gewicht. Oder du musst irgendwelche Techniken machen oder zeigst Übungen vor. Und dann habe ich schon gemerkt, oh, irgendwie länger als 2, 3 Stunden ging das vom Rücken relativ früh nicht. Also ich konnte noch nicht mal sagen, es ist der dicke Bauch, sondern mir hat einfach so die Stabilität von innen gefehlt. Und das ging mir extrem auf den Rücken.
Ja.
Ah, und deswegen war ich dann schnell im Beschäftigungsverbot. Habe aber damals noch nicht den Zusammenhang gehabt, dass es auch mit dem Beckenboden zusammenhängen könnte.
Ja, spannend. Und bist du dann zu einer Kollegin gegangen oder hast du dir helfen lassen? Konnte dir
Klar, du sitzt
geholfen
ja.
werden?
Ja, das ist klar, man sitzt ja an der Quelle, ne? Wo man sagen kann, hier zur Kollegin, kannst du mal eben bitte meinen Rücken behandeln? Aber das war halt so dann das Thema, da kam halt von vielen, nee, mache ich nicht, weil du bist schwanger. Ich möchte jetzt halt irgendwie kein Risiko eingehen, weil die Kollegen wollten nicht schuld sein, dass irgendwie in ihren Köpfen da was passiert, dass dann von der Schwangerschaft ein Problem auftritt. Und deswegen bin ich da erstmal so ein bisschen, stand ich im Regen, ne? Das hat mich auch nochmal so ein bisschen zum Denken dann gebracht, ne?
Ja.
Du kannst mit Physiotherapie so viel helfen, aber dann aus der eigenen Unsicherheit sagen dann auch die Kolleginnen, nee, lass mal lieber, ich mache das jetzt lieber nicht, ist mir sicherer, ich möchte nicht schaden.
Ja, krass. Und dieses Schwangere fasst man nicht an, das ist ja echt irgendwie so ein Ding, ja? Also das höre ich auch ganz oft. Also dass Schwangere haben irgendwie Rückenschmerzen und hätten total gerne irgendwie eine Massage und dann wird gesagt, nee, also Schwangere lieber nicht. Und das ist, glaube ich, in ganz vielen Bereichen so. Aber du hast dich jetzt darauf spezialisiert und fährst Schwangere an.
Ja.
Und ja, lass uns doch mal gemeinsam einfach so einen kleinen Fahrplan entwickeln durch die Schwangerschaft. Also eine Schwangere, die jetzt, sagen wir mal, einfach nur schwanger ist, in Anführungsstrichen, die hat jetzt noch gar keine Probleme, ja? Der geht's eigentlich gut. Die ist eigentlich fit und freut sich ihres Lebens. Was würdest du der jetzt raten? Würdest du dir irgendwas raten oder würdest du einfach sagen, nö, wenn es dir gut geht, ist gut?
Ich würde ihr definitiv raten, dass sie aktiv bleiben soll. Mhm. Dass sie das, was sie macht an Sport, je nachdem, was sie halt tut, ne? Wenn es jetzt in Richtung schweres Gewichtheben geht, dass man das vielleicht schon noch so ein bisschen nach unten anpasst. Aber ich würde ihr nicht sagen, lass das sein, weil es geht ja eine Realität vorbei. Im Alltag müssen wir Sachen bewegen und heben. Und ja, dann ist es auch gut, alles, was ich halt eben schon vor der Schwangerschaft tue und mir eigentlich erarbeite, hilft mir auch hinten raus bei der Geburt wie auch in der Rückbildung. Ja, also deswegen ganz wichtig, aktiv bleiben und auch ruhig, wenn ich vorher schon Krafttraining gemacht habe, da ein bisschen modifiziert weitermachen. Ich muss jetzt nicht an der Schwangerschaft neu anfangen mit irgendeinem Sport. Ne? Wenn aber schon Erfahrung da ist, ich weiß, wie ich Sachen bewegen kann oder mich bewege, ist das eine gute Sache. Ja, ja, und dann das andere, was ganz wichtig ist, ist tatsächlich, auch wenn ich keine Probleme habe, mich schon mal in der Schwangerschaft mit dem Beckenboden beschäftigen. Ja.
Das ist ja spannend, weil da ist ja immer dann die Frage, wie macht man das? Also, weil die allermeisten kennen ja ihren Beckenboden erstmal gar nicht. Ne? Der ist da, der funktioniert, aber der ist jetzt ja auch ein bisschen schwieriger anzusteuern als jetzt, was weiß ich, so ein Bizeps oder so, ne? Wo man es direkt sieht, was man da macht. Kannst du das mal anleiten? Kannst du uns mal einmal durch den Beckenboden führen?
Genau, wir können gerne mal so ein bisschen auf den Beckenboden eingehen. Ich spreche immer nicht so gerne von diesen Schichten. Ich gehe ja nach der Funktion. Und die Funktion vom Beckenboden ist, ich verschließe eine Körperöffnung und ich hebe was an. Ja, das ist so für die Kontinenzsicherung die Hauptfunktion. Und dann kann man sich vorstellen, also ihr könnt jetzt gerne alle mal mitmachen. Wenn ihr jetzt auf dem Stuhl sitzt, bitte nicht, wenn ihr es beim Autofahren hört, verschiebt es auf wann anders, weil es braucht ein bisschen Konzentration. Also wenn ihr so ein bisschen Zeit für euch habt, dass ihr euch mal gerade auf den Stuhl setzt. Ja, also wir nehmen einfach den Sitz als Ausgangsposition. Im Liegen könnte man auch, aber Sitzen ist ein bisschen alltagsfreundlicher. Und dann spürt ihr ja, wenn ihr auf dem harten Stuhl sitzt, so ein bisschen die Sitzbeinhöcker, die sind links und rechts die Eckpunkte vom Beckenboden. Ja, wer will, kann auch gerne nochmal nachtasten, um da zu spüren.
Also die Hände drunter nehmen, ne? Dann sind genau. Das sind diese piekigen Knochen, die man dann da spürt.
Genau, oder das, was halt auf dem harten Stuhl wehtut, wenn man lange drauf sitzt. Ja, das sind die Sitzbeinhöcker. Und dann habe ich vorne das Schambein oder auch dann die Symphyse, was dann vielleicht einige kennen aus der Schwangerschaft mit Beschwerden, Symphysenschmerzen. Und hinten habe ich das Steißbein. Ja, und dann kann man sich so eine Raute vorstellen. Ja, also wenn Angela Merkel früher immer so bei Auftritten stand, dachte ich mir so, ja, okay, das ist der Beckenboden mit den Knochenpunkten.
Super.
Ja, und dazwischen spannt sich der Beckenboden auf. Ja, er läuft dann vom hinten, vom Steißbein nach vorne zum Schambein und hat dann die Funktion, wirklich von hinten nach vorne oben eine Spannung zu machen. Und wenn ihr das jetzt so mal bei euch diese Punkte nachgespürt habt, guckt, dass die Füße gerade auf dem Boden sind, Knie stehen über den Knöcheln, Beine sind nicht zu weit nach außen gedreht, nicht zu weit nach innen, weil das bringt auch schon wieder einen Unterschied auf die Beckenbodenmuskulatur. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, ihr möchtet einen Pups zurückhalten. Das ist so, mit der Ausatmung kann man es auch gerne kombinieren und sich vorstellen, ich atme aus und will einen Pups zurückhalten, weil das ist so dieses Bild, damit kann jeder was anfangen.
Ja, super.
Oder man kann sagen, für den vorderen Bereich, wenn ich da mehr den Fokus drauf legen möchte, möchte ich eben Pipi zurückhalten. Ja, weil das ist auch wieder ein Bild aus dem Alltag.
Ja.
Weil manchmal ist es ein bisschen schwierig, wenn du mit so Bildern kommst. Ja, und du hast eine Blume und öffne die und schließe die. Das ist so, bei manchen Frauen funktioniert das, manche brauchen das. Aber ich gehe erstmal über die Funktion.
Super.
Ja, und dann ist ganz wichtig, auch wieder locker zu lassen. Wir wollen ja nicht nur anspannen, weil gerade das Lockerlassen, wenn das jetzt die Schwangeren unter euch hören, Lockerlassen ist das A und O unter der Geburt für den Beckenboden. Ja, und deswegen, um jetzt nochmal so eine Brücke zu schlagen, zu dem, warum ich gesagt habe, in der Schwangerschaft am besten schon mal den Beckenboden beschäftigen, auch wenn keine Probleme da sind. Weil alles, was man ansteuern kann, aktivieren kann, kann ich ja auch bewusst wieder locker lassen. Ja, dann spüre ich den Beckenboden. Und bei der Geburt, der Beckenboden muss aus dem Weg. Ja, also der Beckenboden in der Vorstellung bringt nicht das Baby auf die Welt. Das macht die Gebärmutter, das macht die super gut, das ist ihr Job. der Job vom Beckenboden ist in dem Fall, er muss sich weiten, nach außen gehen, bis zu dem Rand von den Sitzbeinhöckern, bis zum Schambein vorne und bis zum Steißbein hinten und muss das eigentlich dann hergeben.
Er muss ausweichen, locker werden. Ja, locker werden ist super wichtig, auf jeden Fall. Kommen wir gleich noch zu. Es gibt ja auch wirklich nicht nur das Problem, dass es zu weich, zu locker ist, sondern eben auch das Problem, dass es manchmal zu fest ist. Aber lass uns erst nochmal weitergehen. Also man sollte sozusagen seinen Beckenboden in der Schwangerschaft schon mal kennenlernen, schon mal ansteuern lernen. Einmal, weil es für die Geburt gut ist und einmal, damit man ihn nach der Geburt wiederfindet, sage ich immer, ja. Weil wenn man ihn da das erste Mal sucht, dann ist es schwieriger. Ja, da muss man ihn ja quasi erst mal wieder spüren lernen. Und wenn man ihn vorher schon mal gespürt hat, dann fällt es einem deutlich leichter.
Genau, weil durch die Geburt, der Beckenboden besteht ja aus verschiedenen Muskelgruppen. Die haben jetzt alle verschiedene Namen, müssen wir jetzt gar nicht hier aufzählen. Ein Teil wird halt bis zu 230% gedehnt bei einer vaginalen Entbindung. Das muss man sich mal so ein bisschen vor Augen führen. Jeder andere Muskel, den wir im Körper haben, reißt bei 130-150% Dehnung. Ja, da sagt der Tschüss. Das war mir zu viel. Ich verabschiede mich. Ja, und ein Beckenboden hält bis zu 230% aus. Und dann ist es kein Wunder, wenn ich eben nach einer vaginalen Entbindung da stehe und denke, okay, boah, Beckenboden, wo ist der denn jetzt? Das ist irgendwie so ein schwarzes Loch. Ja, man weiß, man fühlt ihn vielleicht von außen, aber man kommt nicht hin in der ersten Zeit. Wenn ich vorher was getan habe, kann es mir das deutlich vereinfachen, schneller wieder einen Zugriff zu bekommen.
Ja, super. Also das hatte nämlich eine Hörerin im Vorfeld gefragt. Sie hatte gefragt, was kann man schon vorbereitend vor der Schwangerschaft tun oder eben dann auch in der Schwangerschaft. Also quasi den Beckenboden gut kennenlernen und schon mal dieses Anspannen, Entspannen aktiv üben. Und ja, lass uns doch mal so die üblichsten Schwangerschaftsbeschwerden anschauen. Also ich denke mal, am allerüblichsten sind wahrscheinlich Rückenschmerzen. Unglaublich viele Frauen haben in der Schwangerschaft Rückenschmerzen. Jetzt fragt man sich ja, wie kamen denn die Rückenschmerzen mit dem Beckenboden zu tun? Also haben sie ja wahrscheinlich auch nicht immer, aber es ist wahrscheinlich schon ein häufiger Zusammenhang, den du auch siehst. Also wir haben jetzt, du hast jetzt eine Frau, die zu dir kommt und sagt, boah, ich habe so Rückenschmerzen im unteren Rücken. Das tut immer so weh. Was machst du mit der?
Erstmal gucke ich mir an, wie sie steht. Ja, ich fange an den Füßen an. Guck, wie stehen die Füße, was machen die Knie, die Hüften, wie steht dann das Becken, wie geht es nach oben weiter? Das ist so ein bisschen der erste Punkt. Also ich gehe nicht sofort los und sage, wie guck mal deinen Beckenboden an. Ja. Nee, guck mir erstmal so die gesamte Person an.
Genau, und da ist es ja bei den Schwangeren ganz oft so, dass die in diese typische Lordose-Haltung fallen, ne? Also so ein dolles Hohlkreuz machen und der Bauch wird ganz doll nach vorne geschoben. Das ist ja schon ganz häufig so ein Grund für einfach einen Zug am Rücken.
Ja, das ist so diese, ich hänge mich in die Bänder rein und
das ist auch erstmal ganz gemütlich, ne? Also erstmal hat man so das Gefühl, das ist jetzt so ein bisschen bequemer. Aber tatsächlich ist es ganz günstig, wenn man sich immer mal wieder aufrichtet, ne? Und so das Krönchen richten, eben das Becken reinnehmen, ne? Also quasi den Bauch in sich tragen, statt ihn vor sich herzuschieben, sag ich mal ganz uncharmant.
Ja, weil das verändert gleich wieder die Achse, auch den Körperschwerpunkt. Ne? Weil wenn ich halt das Becken so nach vorne gekippt habe, bin hinten im Hohlkreuz, habe ich da eine unheimliche Kompression hinten immer auf den Wirbeln drauf, auf der Muskulatur sowieso und alles spannt an. Mhm. Ja, und was da auch immer noch so ein bisschen mit reinspielt, ist dann, ich habe irgendwann in der Schwangerschaft kommt mir Außenrotation eben in die Hüften rein. Das heißt, die Po-Muskulatur arbeitet nicht mehr. Hinten im Becken wird eher alles ein bisschen enger, auch gerade mit den Bändern, die noch hängen. Oder das Kreuzbein mit dem Becken verbinden. Und da hängt natürlich auch wieder der Beckenboden dran. Ja, und dann kriege ich auch durch so eine Haltung wieder mehr Spannung, gerade in den hinteren Beckenboden, weil eben die Po-Muskulatur als große Hilfsmuskulatur vom Beckenboden nicht mehr arbeitet. Mhm. Ja, der Körper denkt sich, oh, brauche nicht mehr arbeiten in so einer Position. Bin angenähert, ich kann auch nicht gut arbeiten, also baue ich da eben mal die Muskelmasse ab, der Po wird flacher in der Schwangerschaft, dann wird das eben woanders angelagert, das Material, weil der Körper denkt ja ökonomisch. Ja, deswegen auch wieder Sport weiterhin machen, wenn es natürlich eine risikofreie Schwangerschaft ist, ja, wenn es da keine Einschränkungen gibt und halt eben auch die Muskulatur da weiter trainieren, um dem Beckenboden wieder zu helfen und auch dem Rücken in dem Fall.
Genau, also das war im Stehen und im Sitzen kann man ja auch drauf achten, ne? Also dass man, also eigentlich genau dasselbe, dass man nicht immer in dieser, ich sag so Fernsehhaltung, ja, dass man so wie so ein Zeh in der Couch hängt, sondern dass man sich mehr hinten an die Lehne ran begibt, wenn man sich anlehnen möchte, mehr richtig an die Lehne lehnt. Oder dass man, was weiß ich, abends zum Fernsehen gucken, sich auf die Seite legt oder so. Oder dass man eben, wenn man auf einem Stuhl sitzt, weiter vorne auf einem Stuhl sitzt, um sich auch wieder aufzurichten. Also ich finde, das hilft ganz oft.
Ja, wenn du nochmal auf dem Stuhl einfach dich falsch rum auf den Stuhl setzt, dass man sich so ein bisschen nach oben auf die Lehne abstützen kann.
Ja.
Weil das nimmt auch wieder ganz viel Entlastung vom Rücken runter.
Ja. Viele mögen ja auch total gerne auf einem Ball sitzen dann in der Schwangerschaft. Das ist ja auch gut, ne? Weil man einfach so ein bisschen in Bewegung bleibt und verschiedene Muskeln einfach auch wieder stärkt.
Genau. Okay. Oder so Richtung Ende der Schwangerschaft ist immer noch so ein bisschen das, der Favorit von den Frauen bei mir, sich so auch wirklich auf den Ball so vorne drauf zu hängen, ne?
Ja.
Da hängt dann einfach mal so ein bisschen der Bauch und der Rücken kann sich entlasten, Beckenboden kann sich entspannen und ich kann mal so ein bisschen Gewicht abgeben.
Ja, ja, auf jeden Fall. Genau, also Rückenschmerzen ist, glaube ich, eins der Top-Probleme. Was es auch relativ oft gibt, ist so eine Symphysenlockerung. Ne? Also in der Schwangerschaft wird ja nun mal alles auf weich und weit gestellt und das betrifft eben auch die knorpeligen Anteile im Becken. Ne? Und dadurch lockert sich die Symphyse oder das Becken insgesamt wird auch manchmal ein bisschen breiter, das merkt man vielleicht an Klamotten, die dann auf einmal ein bisschen spannen, obwohl die immer gut gepasst haben. Und nicht nur am Bauch spannen, sondern eben halt auch am Becken. Ja, fangen wir damit an, dass wir einmal noch mal kurz erklären, was ist eigentlich eine Symphysenlockerung? Also was ist eigentlich eine Symphyse?
Also eine Symphyse, man kann sich das so vorstellen, das Becken besteht ja aus einem Ring. Das heißt dann ja, der Beckenring, da habe ich hinten die Iliosakralgelenke, also die Kreuzdammbeingelenke, was vielleicht viele auch schon kennen, wenn es irgendwie so im unteren Rücken nicht an der Wirbelsäule wehtut, sondern so ein Stückchen weiter unten und nach außen. Ja, und man denkt, boah, da ist auch bei manchen eine Kuhle. Das sind diese Iliosakralgelenke. Und dann geht das knöcherne Becken vorne rum und vorne treffen sich eben die linke und die rechte Seite. Dazwischen haben wir einen Knorpel. Und das ist eben dann diese Symphyse, diese zwei Knochenseiten links und rechts mit dem Knorpel wird als Symphyse oder Schambeinfuge bezeichnet. Und das ist halt auch, da haben wir Beweglichkeit drin. Und genau. Mit zum Laufen für die Geburt sowieso. Ja, durch die Schwangerschaft haben wir viele weichmachende Hormone, weil der Körper bereitet sich ja darauf vor, er möchte dann irgendwann ein Baby hergeben und dann brauche ich Beweglichkeit im Becken und alles muss schön weich sein und durchschwemmt sein von den weichmachenden Hormonen. Und dann kann sich halt eben auch diese Knochenverbindung vorne mit dem Knorpel so ein bisschen auflockern. Und das kann dann, wenn das lockerer wird, Beschwerden machen, weil das Becken in sich nicht mehr so stabil ist. Manchmal kann es dann aber auch die Beschwerden hinten machen in den ISG-Gelenken. Also das ist immer so, was bedingt was.
Ja.
Ist immer so schwierig zu sagen. Und manchmal kommt es tatsächlich auch noch von weiter unten vom Fuß. Wenn ich den Fuß nicht gut bewegen kann, nicht abrollen kann, kann sich das über Muskeln und Bindegewebsketten eben nach oben fortsetzen. Und ich habe aber die Beschwerden in der Symphyse. Aber die ist gar nicht die Ursache, sondern es ist weiter unten. Deswegen ist so, kann man nicht genau sagen, wo es jetzt ganz herkommt.
Ja.
Ja, deswegen da auch nochmal von einer Physiotherapeutin, die auch Schwangere anfasst, das abklären lassen.
Das ist ja auch interessant, ne? Weil die Füße verändern sich ja auch unter Umständen sehr in der Schwangerschaft, ne? Also das hat dann wieder einen Einfluss auf die ganze, also alles, was da drüber sitzt, ne? Also auf alle Gelenke, die da drüber kommen. Ja, weil die Füße durch das Gewicht und auch wieder durch die Weichmacher, ne? Dadurch, dass die Sehnen vielleicht auch ein bisschen lockerer werden, senken sich ja manchmal die Füße etwas oder vielleicht merkt ihr es auch manchmal, wenn ihr lauft, dass ihr einfacher umknickt, also dass das alles so ein bisschen instabiler ist, dass man ein bisschen mehr aufpassen muss. Ja, und das setzt sich dann immer fort, ne, durch den ganzen Körper. Wenn an einer Stelle sich was verändert, dann verändert sich darüber unter Umständen auch was.
Ja, bei der Symphyse muss ich halt auch gucken, brauche ich vielleicht sogar ein bisschen mehr Stabilität, weil Beweglichkeit kommt ja eh wieder mehr rein. Heißt, da muss ich gucken, dass ich mir das so ein bisschen über die Muskulatur stabilisieren kann. Wenn es natürlich ganz extrem ist, dann gibt es auch so Symphysengurte, ne?
Genau.
Die da einfach von außen auf die Beckenknochen von der Seite gut Druck geben. Nachteil ist halt, die müssen dadurch relativ tief sitzen und ich kann mich nicht hinsetzen mit den Dingern. Das ist sehr unbequem.
Mhm.
Ja, aber.
Aber für manche Frauen ist das super, ne? Also wenn es so richtig auch schmerzt und die Frauen so das Gefühl haben, sie sind so super, super instabil, dann hilft es total. Vorher finde ich immer noch, kann man tapen versuchen. Da habe ich auch ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Aber wenn es ganz extrem ist, dann dann sind einfach diese Gruchte gut.
Was ich den Frauen gerne sage, gerade wenn sie vielleicht von der vorherigen Schwangerschaft noch so ein Tragetuch haben,
ja,
die sind ja nicht so super elastisch, also diese festen halt. Ne? Mhm. Wenn ich probieren will, würde mir so ein Gurt überhaupt helfen? Mhm. Ja, dann auf die Seiten von den Oberschenkelknochen irgendwie so ein dickes Paar Socken oder sowas drauf und dann wirklich dieses Tuch da mal ganz fest drumherum ziehen, ja, und festbinden lassen von einer anderen Person. Und dann gucken, wie geht's mir mit dieser Kompression? Hilft mir das? Dann weiß ich, okay, so ein Gurt wird mir auch sehr gut tun. Wenn ich denke, oh nee, das ist total unangenehm, würde ich vielleicht erst nochmal warten mit so einer Anschaffung vom Gurt.
Guter Tipp. Ja, was haben wir denn noch? Also ganz klassisch ist ja auch ungewollter Urinverlust. Also das kann ja in der Schwangerschaft schon sein, ja, dass man Tropfen Urin verliert. Da sind wir jetzt auf jeden Fall beim Beckenboden angekommen.
Definitiv. Weil wir haben ja auch noch so diese kleine Verschlussmuskulatur, die halt die Harnröhre da eben umschließt. Ja, die muss ja immer genug Druck aufbauen, dass halt der Druck von der Blase oder vom Bauchraum nicht größer wird. Wenn ich halt eine volle Blase habe, plus ich muss niesen. Ja, und der Muskel kann das gar nicht mehr so richtig dann umschließen und nicht genug Druck aufbauen. Dann kann es halt sein, dass es dann zu so einer Stressinkontinenz oder Belastungsinkontinenz kommt, weil der Reiz von oben zu groß ist und der Verschließmuskel kann das nicht halten. Und dann kommt es eben zu ein bisschen Urinverlust. Manchmal auch mehr teilweise. Geht von Tröpfchen bis zu schwallartigen Verlusten.
Ja.
Und da ist nicht immer, manchmal sagt ja immer so, oh ja, das ist das Gewicht vom Baby, was halt noch mit auf die Blase drückt. Aber das passiert auch in der Frühschwangerschaft. Und dann habe ich noch nicht wirklich da 1-2 Kilo Gewicht drauf vom Baby oder von der wachsenden Gebärmutter. Das ist dann eben auch wieder durch diese Hormonveränderung, die natürlich auch da greift. Plus ich habe auch durch diese gewachsene Gebärmutter, den wachsenden Uterus, immer so ein bisschen Lageveränderungen und das kann sich auch auf die Harnröhre auswirken, dass die so ein bisschen anders liegt und dann kann dieser Muskel gar nicht mehr optimal für einen Verschluss sorgen.
Ja, da gibt es doch so einen Trick, ne? Also ich habe gerade bei Niesen gedacht, dass man sich so dreht, ne?
Ja, und das zielt eigentlich darauf ab, dass wenn ich niesen muss, habe ich ja eher diesen Reflex, ich mache mich so klein und ne, Arme vor den Körper und werde klein und dadurch bringe ich ja erstmal nochmal mehr Druck in den Bauchraum rein, wo ich ja schon eben ein Problem habe, mit Druck umzugehen. Ja, also wenn ich jetzt merke, ich muss niesen, dann bleibe ich aufrecht, mache mich nicht klein, drehe mich zur Seite, nimm den Ellenbogen mit zur Seite und dann wird eben genießt. Aber durch diese Seitwärtsdrehung habe ich so ein bisschen eine Entlastung vom Beckenboden.
Ja.
Und ich kann auch noch sagen, dass ich versuche, vorher den Beckenboden bewusst anzuspannen, weil dann bringe ich bewusst schon mal einen Vordruck drauf.
Ja. Ja,
normal sollte das automatisch passieren. Aber wenn ich Frauen eben mit einer Inkontinenzproblematik habe, kann es sein, dass der Beckenboden zu spät reagiert.
Ja, genau. Und das ist ja leider dann auch oft in Situationen, wo man gar nicht so dran denkt, sich irgendwie umzudrehen, zum Beispiel im Lachen oder so, ne? Kann das ja auch sein. Kann man das denn auch muskulär dann schon in der Schwangerschaft gut trainieren?
Also man kann es auf jeden Fall trainieren. Wie gut das dann letztlich ankommt, ist immer so eine Frage, weil halt auch die Nervenleitgeschwindigkeit, also wie jetzt eben so ein Reiz vom Kopf oder auch vom Rückenmark, wenn es eher ein Reflex ist, am Nerv ankommt. Das kann in der Schwangerschaft durchaus Millisekunden länger dauern.
Mhm.
Dann ist es halt schon zu spät. Ja, aber ich kann definitiv das üben und trainieren und mir wieder den Beckenboden bewusst machen und da eben diese nervlichen Verbindungen schon wieder stärken.
Hast du noch eine Beschwerde, die du häufig siehst in deiner Praxis?
Ja, was auch öfter mal ist, ist, dass gesagt wird, ich habe schon so einen Druck nach unten.
Ja.
Dass die Frauen sagen, ne, natürlich sind die Labien, also die Vulvalippen, sind ein bisschen geschwollener, weil sie besser durchblutet sind. Ja, das Genital sieht anders aus, ne, in der Schwangerschaft. Das kann da manchmal schon so ein bisschen Druck machen. Und halt eben auch, wenn dann eben sich die Organe durch den Druck von oben so ein bisschen weiter runter senken, ne, dass die Frauen sagen, boah, wenn ich jetzt irgendwie länger stehe oder ich bin lang auf dem Bein, lang unterwegs, dann ist es echt unangenehm vom Beckenboden.
Dann habe ich so ein Druckgefühl dann, auf dem Beckenboden. Ja, genau.
Ja, dass sie dann sagen, boah, danach, ich lege mich halt gerne erstmal hin oder lagere das Becken höher oder wenn das nicht geht, gibt es eine andere Umkehrhaltung, wo ich auf die Knie gehe, auf die Unterarme.
Knie-Ellenbogenlage.
Und dann dadurch, ja, genau, die Knie-Ellenbogenlage und da halt auch die Schwerkraftumkehr.
Also sozusagen wie viel Füßlerstand, nur dass man auf die Ellenbogen geht und dass der Popo so ein bisschen höher ist als die Schultern.
Genau.
Ja. Also da würdest du sagen, ist Entlastung einfach das Beste? Dass der Druck nicht immer weiter darauf lastet, ne?
Ja.
Ja. Ja, okay, jetzt die Schwangerschaft ist zu Ende, weil die Geburt kommt jetzt. Und was würdest du sagen bei der Geburt? Worauf kann man achten? Also es ist die Frage, ob man in der Lage ist, darauf zu achten. Aber es gibt ja manchmal Frauen gerade, die schon vielleicht ein zweites oder drittes Kind haben, die mehr Kapazitäten haben, wirklich so darauf zu achten, was in ihrem Körper passiert unter der Geburt. Ich glaube, beim ersten Mal ist das etwas überfordernd, da auch noch darauf zu achten, dass man sehr beschäftigt, einfach die Wehen gut zu verarbeiten. Wobei der Pressdrang kommt dann irgendwann, das merkt man. Und viele haben dann so das Gefühl, okay, jetzt merke ich auch, dass ich mitschieben kann, ne? Dass ich meine Muskeln ansteuere. Aber für manche ist es eigentlich so, die Geburt kommt mehr so über sie. Wenn Frauen mehrere Kinder kriegen, dann ist es oft so, dass sie danach sagen, boah, ich habe richtig gemerkt, dass ich die Muskeln benutzt habe und ich habe richtig gemerkt, was mein Beckenboden macht und so.
Ja, da ist es alles Allerwichtigste, halt wirklich entspannt zu bleiben. Ja, ich meine, das hört sich jetzt einfach an. Entspannen ist auch, wenn ich jetzt nicht unter einer Geburt bin, ist Entspannen vom Beckenboden fast schwieriger als das Anspannen. Man sagt immer, ach, lass doch mal locker, entspann dich mal. Ja, wenn es so einfach wäre, hätten wir alle viel weniger Probleme. Da kann ich halt darauf achten, dass ich vielleicht nicht so die Augen zusammenkneife. Ne? Weil wenn ich hier schon von der Stirn her schon so angespannt bin oder wenn ich irgendwie in schrillen Tönen irgendwie rede oder wenn ich jetzt so ein wenn man das macht, könnt ihr bei euch selber gerne mal nachmachen. Dann merkt ihr schon, da zieht sich so alles zusammen im Körper. Na, das heißt, über so Gesichtsmimik, Kiefer gucken, da locker zu bleiben, die Zunge vielleicht nicht oben an den Gaumen hängen, weil das lockert halt auch den Beckenboden. Das denken wir auch mal gar nicht. Und halt wirklich schauen, die Atmung, wie ihr es halt auch in einem Geburtsvorbereitungskurs gelernt habt, eben einzusetzen.
Ich wollte gerade sagen, genau. Ich sage ja auch immer, ne, also wenn die Wehe kommt, dann soll man halt möglichst nicht sich dagegen wehren und nein sagen, weil da zieht sich nämlich alles zusammen, sondern man heißt sie willkommen mit einem Ja. Und so ist es ja auch, ne, beim Tönen, dass man eher diese offenen, dunklen, erdigen Laute versucht zu benutzen, ne, weil es einfach locker macht. Ne? Und wenn man im Gesicht, im Kiefer, im Mund locker ist, dann ist man mit dem Beckenboden auch lockerer.
Ja, und wenn ich stehe vielleicht und veratme da eine Wehe, halt gucken, dass ich auch erstmal noch guten Kontakt zum Boden habe.
Ja.
Ja, dass die Füße halt auch schön auf dem Boden drauf sind.
Und häufig hat man ja auch das Bedürfnis, sich auch mit dem Oberkörper nochmal irgendwo abzustützen, ne? Entweder irgendwo dran festzuhalten oder aufzustützen. Das ist ja auch in dem Fall gut, ne? Weil man sich dadurch auch einfach besser entspannen kann, wenn man noch ein bisschen Gewicht, Körpergewicht abgeben kann.
Ja, plus du holst ja einfach Stabilität auch über den Oberkörper. Ja. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie an einem Tuch ziehe, wir haben so eine lange Rückenfaste, die geht auch bis zum Oberarm und zieht dann hinten den Rücken runter bis zum Kreuzbein wieder. Und auch da kann ich mir unheimlich viel Unterstützung auch holen und auch sogar noch ein bisschen helfen, dass das Kreuzbein und das Steißbein bei der Geburt so ein bisschen eher nach hinten rausgehen kann, wenn das Baby halt entsprechend tief schon ist. Ja, indem ich einfach die Arme ein bisschen nach oben bewege.
Ja, das ist spannend. Das ist ja auch so ein Bedürfnis, ja, dass die Frauen an irgendwas ziehen oder sich irgendwo festhalten und dann sozusagen so von oben runterziehen. Ne? Das ist eigentlich ganz interessant, weil ich finde immer, man macht eigentlich automatisch viele Dinge, die einem gut tun. Das ist eigentlich ganz toll. Also da kann man sich so vertrauen, ne? Wenn man das Gefühl hat, man möchte das jetzt, man möchte jetzt an irgendwas ziehen, dann zieht man da dran und dann ist es sicherlich richtig. Der Körper sagt einem das eigentlich schon ganz gut.
Ja, oder manche wollen auch eher drücken, ne? Das ist so ein bisschen...
Ja, die Hand des Partners.
Unterschiedlich.
Ja, oder am Kopfkissen oder so, ja, dass man irgendwas sich greift. Okay, hast du noch was für unter der Geburt, was dir wichtig ist?
Ja, also ich finde halt auch schon am besten, wenn man dieses Beckenboden locker lassen, auch schon vorher halt in verschiedenen Positionen übt, nicht immer nur in Rücklage,
ja,
dass ich das auch mal übe in einem Vierfüßler, in einer Seitlage mit einem Bein aufgestellt. In Vierfüßler mit verschiedenen Kniepositionen, Knie mal nach innen gedreht oder nach außen gedreht oder auch im Stand. Ja, weil das ist dann alles wieder besser abrufbar, wenn ich es halt vorher geübt habe.
Ja.
Dann muss ich nicht unter der Geburt denken, so, was soll ich jetzt nochmal? Klappt in den meisten Fällen nicht.
Ja, absolut.
Deswegen vorher wieder.
Das finde ich auch ganz wichtig, dass man wirklich die Positionen einfach auch mal so durchturnt. dann sage ich immer, achtet mal drauf, wie ihr Luft kriegt in der Position und achtet mal drauf, ne, wie entspannt ihr seid, wie euch das gefällt und so. Und ich denke immer, wenn man alle diese Positionen mal eingenommen hat und nicht nur Bilder gesehen hat, Bilder sind auch toll, aber wenn man es selber einfach gemacht hat, kommt man auch eher unter der Geburt drauf zu wissen, ah ja, das war mir doch ganz angenehm. Mhm. Ja. Wenn ihr Lust habt, euch damit noch ein bisschen mehr zu beschäftigen oder vielleicht sogar Übungen zu machen, also da kann ich euch super den Beckenboden-Guide von der Anja Sippel empfehlen. Die findet ihr unter Instagram als Dorfmutti. Und die hat ein ganz tolles Buch gemacht, zusammen mit der Daniela Becker. Die hat ganz schöne Zeichnungen vom Beckenboden und von den ganzen Muskeln und so gemacht. In diesem Buch gibt es eben auch so Scan-Codes, wo man sich kleine YouTube-Videos angucken kann und Übungen nachmachen kann. Kann ich euch sehr empfehlen, packe ich euch in die Shownotes. Okay, sagen wir mal, jetzt hat die Geburt stattgefunden und es war eine Spontangeburt. Und dazu hat mir eine Hörerin eine Frage geschickt und ich lese die mal vor. Das ist die Paula und die Paula schreibt, hallo Jana, ich habe ein paar Fragen zum Thema Beckenboden. Mein Wochenbett mit meinem zweiten Kind endet diese Woche und nach der ersten Schwangerschaft hatte ich null Probleme mit dem Beckenboden. Mein Kind war auch eher leicht und musste per Kaiserschnitt geholt werden. Bei der zweiten Geburt wurde der Beckenboden jedoch ziemlich beansprucht. Die Frauenärztin sagte mir nun, dass die Organe ziemlich tief hängen, es aber mit der Rückbildung alles wieder wird. Ab Januar mache ich einen Rückbildungskurs. Kann ich jetzt schon was machen? Denn schon beim normalen Gehen habe ich recht schnell ein unangenehmes Gefühl in dem Bereich. Und außerdem möchte ich gerne wissen, welcher Sport im Anschluss sinnvoll ist, um den Beckenboden nachhaltig zu stärken. Ich dachte für den Anfang an Cantinica oder Pilates. Eigentlich würde ich aber gerne im nächsten Frühjahr an einem 5-Kilometer-Lauf teilnehmen. Zu ambitioniert? Ich will mir da ja nicht schaden langfristig. Danke und liebe Grüße. Das sind jetzt viele Fragen auf einmal, aber wir können es ja mal versuchen.
Ja, ich glaube, da müssen wir so ein bisschen aufdröseln, um zu schauen. Na, das eine war ja, was glaube ich erstmal so ihr Hauptanliegen ist, wenn sie sagt, sie kommt jetzt aus dem Wochenbett, schätze ich mal so nach 6 bis 8 Wochen, da kann sie auf jeden Fall schon was machen. Ich würde tatsächlich mit diesen Beschwerden nochmal eine Beckenbodenphysiotherapeutin aufsuchen, die sich darauf spezialisiert hat. Es gibt eine Therapeutenliste, wo man nach Postleitzahl googeln kann und halt eben wirklich die spezialisierten TherapeutInnen findet.
Das verlinken wir euch auch.
Und da mal wirklich einen Termin zum Beckenbodencheck ausmachen, weil es hört sich so an, als würde sich da irgendwas senken, wo man eventuell, wenn es nötig ist, auch jetzt schon mit einem Pessar arbeiten kann.
Ja.
Um halt eben das so ein bisschen zu stützen. Und ich weiß, es kommt bestimmt die Frage, was ist ein Pessar? Eigentlich sind es so kleine Hilfsmittel, die ich von außen einsetze. Gibt es in verschiedenen Formen. Es gibt mehr in der Bügelform.
Es gibt das so Würfelform.
Restifem. Genau, Würfel. Es gibt Schalen, Ringe mit Pelotten. Ganz viele verschiedene Sachen. Und das wird halt vaginal eingeführt und soll dann eben dafür sorgen, dass die Organe einen besseren Halt haben. Ja, ja. Und dass die Schwerkraft eben auf so einen weichen Beckenboden, der nach der Geburt auch nach Abschluss des Rückbildungskurses noch weicher sein wird. Und ja. Es gibt Studien von der Kari Bø, das ist so eine norwegische Beckenbodenforscherin, die sagt auch, die Beckenbodenkraftwerte sind nach einem Jahr nach der Geburt noch nicht da, wo sie vorher waren. Mhm. Ja, also egal, wie die Frau trainiert, es dauert definitiv länger als ein Jahr,
ja,
bis die Kraftwerte wieder besser sind. Und mit diesem Pessar kann ich das halt passiv unterstützen und ich habe keine Nebenwirkungen.
Genau, das ist auf jeden Fall super. Weil, also ich muss auch sagen, ne, also dass so in den ersten Tagen, wenn die Frauen irgendwie schon zu viel machen und ein bisschen rumlaufen, dann ist das oft so, ne, dass sie so ein schweres Gefühl haben. Das ist dann eine Überlastung, dann weiß man, okay, jetzt hat man zu viel gemacht. Bitte wieder ab ins Bett. Aber wenn das nach Ablauf des Wochenbetts noch so extrem ist, da ist man schon etwas belasteter.
Ja, da bringt es auch nichts zu sagen, warte mal ab.
Nee.
Das ist so dieses, ich denke so, nein, nicht abwarten. Wenn da irgendwas ist, vielleicht nochmal eine Zweitmeinung von einem anderen Arzt, Ärztin einholen. Aber nicht einfach nur abwarten. Wenn ich Beschwerden habe, wirklich drauf bestehen, dass mal richtig geschaut wird.
Genau. Lass uns doch kurz einmal so einen kleinen Fahrplan wirklich machen. Also ich empfehle den Frauen immer, ja am Anfang natürlich zu liegen, ne, sich zu schonen und einfach der Rückbildung, die von alleine passiert, ein bisschen Zeit zu geben, damit sich alles wieder festigen kann. Und das tut es ja erstmal auch viel von alleine, einfach dadurch, auch wenn man liegt, ne, einfach dadurch, dass man atmet, einfach dadurch, dass man lacht, dass man hustet, dass man aufsteht und auf Toilette geht und wieder zurück ins Bett. Das ist eher erstmal genug Bewegung, um diesen ersten Schub zu haben. Und dann kann man ja langsam anfangen mit so kleinen Spürübungen, ne? Also das machen wir Hebammen ja in der Regel dann auch immer mit den Frauen, dass man schon im Bett liegend kann man versuchen, ne, ein bisschen auf die Atmung zu achten und ein bisschen, was du auch vorhin gesagt hast, anspannen, entspannen, ne? Dass man guckt, dass man wirklich diesen Beckenboden einfach erstmal wieder findet und wieder ansteuert und dem so kleine Impulse gibt. Und dann kann man das in der Wochenbettzeit auch schon so ein bisschen steigern. Also ich mache das immer schon mit den Frauen, auch bevor die zum Rückbildungskurs gehen, dass ich denen so ein paar Übungen gebe, die man einfach zu Hause ein paar Minuten pro Tag einfach mal machen kann. Und dann fangen die ja automatisch auch an, sich ein bisschen mehr zu mobilisieren, ne? Dann stehen die mehr auf, sind ja sowieso auch mal beschäftigt mit dem Kind, ne? Gehen vielleicht auch schon mal die erste Runde um Block, mal zum Bäcker, möglichst noch nicht so eine Riesenrunde, aber so erweitern so ihren Radius. Und auch dadurch kriegt der Körper neue Impulse, ne? Und die Muskeln arbeiten. Und da finde ich es dann immer schon wichtig, darauf zu achten, dass eben dieses schwere Gefühl nicht kommt, ne? Also wenn das kommt, hat man auf jeden Fall zu viel gemacht oder ist zu belastet für die Art der Anforderung. Ja, also dass es einfach noch nicht funktioniert. Aber so in meinem Verständnis, so am Ende des Wochenbetts sollte es schon so sein, dass man eine Runde spazieren gehen kann, ohne dass das gleich, dass man gleich das Gefühl hat, man bekommt noch ein Kind.
Ja, definitiv. Ja, natürlich musst du halt auch immer gucken, wie war halt die Geburt. Das muss man auch so ein bisschen im Kontext setzen.
Natürlich.
Genau. Aber in der Regel sollte es da eigentlich schon besser sein.
Schon
ja,
so
dass ich
okay
jetzt, wenn sein. Ich morgens ja. irgendwie einen Spaziergang mache, dass ich das noch nicht merke.
Ja.
Wenn ich das vielleicht nachmittags mache und ich habe einen anstrengenden Tag gehabt mit einem Geschwisterkind, wie es ja. jetzt auch in der Frage halt noch war, habe ich halt auch einfach nochmal eine andere Belastung über den Tag.
Klar.
Ja, genau. Wo ich halt eben gucken muss, wie teile ich die Kräfte ein? Ich kann ja jetzt nicht zum Geschwisterkind sagen, nee, ich nehme dich jetzt nicht mehr hoch, kümmere mich nicht um dich.
Ja, wobei zum Beispiel ich da immer den Tipp gebe, dass die Geschwisterkinder, also natürlich müssen die mal in den Arm genommen werden oder so, ne, und man wird es auch nicht immer schaffen, die nicht hochzunehmen, aber dass man die zumindest nicht vom Boden aufhebt, sondern dass die vielleicht, wenn die schon in der Lage dazu sind, auf den Sessel klettern und man die dann so auf der Höhe entgegennimmt, ne, weil das deutlich schonender ist für den Beckenboden, als wenn man diese von unten hochhebt. Ne, und dann, ja. wenn man sie erstmal auf dem Arm hat, finde ich es immer gar nicht so schlimm, weil dann hat man die ja sehr nah am Körper, ne, oder setzt die sich so auf die Hüfte rauf. Und dann ist die Belastung, finde ich, immer nicht mehr ganz so groß. Also wie gesagt, man kann es ja nicht machen. Das ist unrealistisch.
Ja, nee, genau. Aber deswegen auch ein wichtiger Tipp, lass die Kinder hochklettern, wenn sie es schon können.
Ja.
Ja, oder man setzt sich halt neben sie auf den Boden und nimmt sie dann auf den Arm.
Genau, ja.
Ja, was nochmal eine Möglichkeit wäre.
Ja, okay. Und dann macht man eben nach diesen 8 Wochen nochmal einen Rückbildungskurs, um einfach nochmal gezielt den Beckenboden anzusteuern und um dem einfach noch ein bisschen Kraft mitzugeben. Das ist sozusagen Kraftsport, ne? Also man geht ins Beckenboden-Fitnessstudio und gibt da nochmal Impulse rein. Und dann sollte es eigentlich soweit gut sein. Wobei, ne, wie du gesagt hast, die ganzen Strukturen müssen sich auch wieder festigen und das dauert einfach auch länger als 8 Wochen und auch länger als 3-4 Monate, sondern das kann einfach ein Jahr dauern oder manchmal länger. Und deswegen ist es so, dass Eltern von schon anderen Kindern, also Geschwisterkindern, die vielleicht auf dem Trampolin rumhüpfen oder so, wenn man sich zu denen gesellt, dann merkt man es ganz bestimmt noch. Also das sind so die Sachen, die so dolle Belastungsspitzen haben, dass das sehr wahrscheinlich trotzdem noch nicht geht. Und ja auch nicht so ganz erstrebenswert ist. Ne? Ich glaube, das ist so das Ungünstigste für den Beckenboden.
Ja, Trampolin ist halt nochmal so ein Spezialfall. Also ne, ich habe es jetzt irgendwie früher nie verstanden, warum jeder mir immer aufs Trampolin wieder gehen möchte, muss. Verstehe ich auch heute noch nicht. Aber wenn du halt guckst beim Trampolinspringen, der Untergrund ist ja elastisch. Wenn ich jetzt so ein bisschen Bewegung angucke, wie ein Beckenboden funktioniert, wenn ich jetzt irgendwie einen Schritt mache, setze die Ferse auf oder den Fuß auf, gibt es eine Kraft vom Boden, die geht in den Körper rein und der Beckenboden reagiert darauf, ohne dass ich dran denken muss. Ja, weil so schnell kann ich nicht denken und ansteuern, das macht der einfach. Und wenn ich halt so einen weichen Boden habe, wie beim Trampolin, der sagt hier erst nochmal ins Negative und er sagt runter, runter, runter. Und dann findet ja kein Ende. Und dann ist es mega schwierig, auch für einen gesunden Beckenboden, da überhaupt so einen Punkt zu finden, wo muss ich jetzt arbeiten. Ja, es ist jetzt nicht umsonst, dass im Trampolinsport, da reden wir von Mädels, die sind 18, 20, keine Schwangerschaft, kein Kind, sind 80% inkontinent.
Die haben massive Probleme.
Einfach, sich mal
ja, genau.
Dieses Trampolin als Belastung vorstellen zu können.
Ja, okay, also Trampolin ist schon sehr heftig. Das sollte man sich gut überlegen, ob man das wirklich braucht. Aber kommen wir zu der Frage. Da ging es ja darum, dass sie gerne joggen gehen möchte. Was empfiehlst du, wann man wieder joggen gehen kann? Beziehungsweise, ich weiß schon, was du sagst, natürlich kommt es total drauf an in ihrem Fall. Ne? Wenn sie sagt, ich merke das schon beim Laufen, dann ist vielleicht Joggen noch nicht das Richtige.
Ja, das ist auch wieder ganz individuell. Wenn ich halt vorher schon laufen war, vor der Schwangerschaft und vor der Geburt, dann ist das was anderes. Dann kann es schneller gehen. Wobei ich halt auch wieder gucken muss, ne? Die Rückbildung geht halt auch nicht nur ein Jahr. Die geht teilweise bis zu 2,5 Jahren, bis sich alles wieder so gefunden hat. Und das muss ich halt auch mit einberechnen. Und wenn ich jetzt so ein bisschen mal zurückrechne, dann müsste jetzt wahrscheinlich so im November das Kind auf die Welt gekommen sein. Ja, und ich glaube, im Mai wollte sie wieder so ein Rennen machen. Könnte ich mir jetzt erstmal so ein bisschen ambitioniert vorstellen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber da würde ich ihr halt einfach nochmal wirklich professionelle Hilfe oder Unterstützung da anraten, um da zu gucken. Aber weil generell sage ich so mit dem Joggen, manche sagen ja schon nach einem halben Jahr, es gibt auch eine Guideline aus Großbritannien, die fangen teilweise schon nach 3 Monaten wieder an. Natürlich müssen Voraussetzungen erfüllt sein, es müssen bestimmte Tests bestanden sein, dass man das machen kann. Aber die finde ich generell schon noch so ein bisschen sehr progressiv. Also wenn ich mir die Frauen angucke, eher noch ein bisschen langsamer. Ich weiß, es hört sich immer nicht so sexy an, wenn man sagt, so nach einem Jahr wieder erstmal anfangen mit Joggen, ja?
Ja.
Was ja auch nicht für jede Frau gilt, um Gottes Willen. Aber das wäre mir halt auch einfach schon wirklich lieber, weil selbst wenn ich den Beckenboden wieder gut hinbekommen habe, habe ich ja immer noch die Bänder, die Organe halten.
Ja.
Ja, und Bänder sind aus anderem Bindegewebe als Muskulatur. Die können sich nicht von sich aus zusammenziehen. Die brauchen einfach allein von der Physiologie, also von dem, wie der Körper das heilt und wieder anpasst, viel, viel länger. Die brauchen bis zu 9 Monate, um wieder in die Position zu bekommen. Und gerade die Mutterbänder, die ja die Gebärmutter auch mithalten, waren in der Schwangerschaft ums Vierfache gedehnt. Ja, die Gebärmutter als Muskel ist so in der Regel innerhalb von 2 Wochen, hat sich gut zusammengezogen, aber die Bänder halt nicht.
Ja.
Die schlackern da halt immer noch rum und geben da wenig Halt. Das ist dann wieder so, ich darf nicht nur auf den Beckenboden gucken, ich muss wieder alles im Gesamten betrachten. Und dann gerade, wenn ich dann ans Laufen denke.
Also lieber erstmal ein bisschen softerer Sport, sowas wie Yoga oder Pilates oder so wie Sarah uns hier eine Nachricht hinterlassen hat. Die hat nämlich mir geschrieben, also ich schwöre ja auf Kantenika zur Rückbildung, das hat mir meine Hebamme empfohlen. Nach Kind 1 fand ich es noch sehr komplex. Nach Kind 2 hatte ich einen Kurs mit Kind und das hat tatsächlich noch besser funktioniert. Kind hat aber auch viel geschlafen während des Kurses. Sehr effektiv. Seitdem habe ich das Gefühl, ich muss viel expliziter pullern wollen. Gleichzeitig zum Zähneputzen zum Beispiel geht es nicht mehr, weil der Beckenboden gefühlt so stark ist, dass ich richtig bewusst loslassen muss. Was sagst du nur dazu? Das ist ja schon fast wieder das umgekehrte Problem, oder? Ein sehr, sehr, also es hört sich für mich nach einem sehr festen Beckenboden an. Da muss man mal loslassen üben, ne? Lockerlassen üben.
Ja, das hört sich da gerade total so an. Allein die Aussage, um überhaupt Wasser lassen zu können, muss ich da erstmal, dass es dauert, bis der Strahl losgeht.
Mhm.
Ne? Weil das ist halt so ein bisschen das andere Extrem. Das eine wäre halt Urinverlust und das andere ist so, ich sitze auf Klo. Ja, und es kommt halt erstmal nichts, obwohl die Blase voll ist, was da halt auch ein Zeichen ist, dass da wahrscheinlich zu viel Spannung in diesem Beckenboden drin ist.
Ja.
Um eine Blase zu entleeren, muss der Beckenboden locker sein.
Genau. Da habe ich noch ein zweites Beispiel, und zwar ist die Isabel, und die hat uns tatsächlich eine Sprachnachricht geschickt. Und da hören wir einmal rein.
Hallo, liebe Jana. Zum Thema Beckenboden. Ich war immer der Ansicht, einen topfitten Beckenboden zu haben, weil meine Gynäkologin bei der jährlichen Krebsvorsorge immer gesagt hat, oh, Sie haben aber einen straffen Beckenboden. Dass aber auch ein zu straffer Beckenboden Probleme machen kann, musste ich dann erfahren. Zunächst mal bei der Geburt, denn dieser Beckenboden hat mich ausgebremst. Die Geburt ging wahnsinnig lang und tatsächlich fand ich die Schmerzen im Beckenboden schlimmer als die eigentlichen Wehen. Nach der Schwangerschaft hatte ich dann tatsächlich Beckenbodenprobleme. Also ich konnte den Beckenboden plötzlich nicht mehr entspannen, hatte regelmäßig Krämpfe im Beckenboden. Und jeder, der schon mal einen Muskelkrampf in der Wade hatte, weiß, wie schmerzhaft das sein kann. Und so einen Beckenboden dann wieder zu dehnen, wenn der Krampf da ist, ist nicht ganz so trivial wie bei einer Wade. Ich würde ganz gerne sensibilisieren dafür, dass nicht nur ein zu schwacher Beckenboden, sondern auch ein zu straffer Beckenboden durchaus Probleme bereiten kann.
Da gehen wir mit, oder?
Ja, 100%. Also das ist so, das ist natürlich wieder ein krasses Beispiel, was sie beschreibt. Aber so ist das halt auch sehr oft, auch nach einer Geburt, dass die Beckenböden auch im Rückbildungskurs erstmal zu viel Spannung haben und dass halt das Lockerlassen erstmal gelernt werden muss. Ja, wie Isabel jetzt beschrieb, dass das auch erstmal eine große Herausforderung war, da ins Lockerlassen zu kommen. Und ja, auch im Beckenboden, der zu fest ist, kann in einer Inkontinenz enden oder kann Ursache für eine Inkontinenz sein. Also es ist nicht immer, wenn ich Urin verliere in der Schwangerschaft, nach einer Schwangerschaft, ohne Schwangerschaft, dass es zu schwach ist. Oftmals tatsächlich ist auch zu fest und dann eben kann er nicht richtig sich koordinieren, nicht vom Timing gut arbeiten, um halt wirklich zu verschließen, wenn es gebraucht wird. Weil ich sage immer, fest ist nicht stark.
Ja, ja, genau.
Das ist ein riesengroßer Unterschied.
Ja. Vielleicht müssen wir einmal nochmal erklären, wie der Beckenboden eigentlich arbeitet, ne? Was der eigentlich macht. Also es ist ja quasi so, dass der immer gegenspannt, ne? Also wenn wir lachen oder husten oder niesen oder ne, so explosive Geräusche machen, dann wird der Druck weitergegeben nach unten, ne? Und der Beckenboden spannt sich dagegen. Wenn wir jetzt auf Toilette gehen, dann wollen wir, dass er sich locker macht, sich aufmacht, um das durchlassen zu können. Und beide Aufgaben sind ja wichtig. Und der Beckenboden muss eben diese schnellen Sachen aushalten, wie Niesen. Aber der muss uns ja auch tragen oder unsere Organe an Ort und Stelle halten, wenn wir jetzt einen langen Spaziergang machen. Ne? Der muss ja auch kontinuierlich gegenspannen. Ne? Also der muss so ganz schnelle Impulse machen können und der muss langsame, stetige Impulse aushalten. Und der muss eben auch locker lassen können. Und deshalb ist es nicht günstig, wenn man immer nur auf fest, 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 so fest wie möglich trainiert, sondern dass man wirklich diese verschiedenen Zwecke trainiert. Ne? Also dass man die kurzen Impulse trainiert, die langen Impulse trainiert, aber eben auch das Lockerlassen.
Ja, definitiv. Also man muss einen Beckenboden wie eigentlich jeden anderen Muskel trainieren. Ja, jetzt meinen Bizeps trainiere ich ja auch nicht immer nur, weiß nicht, also zum Beispiel, um es mal auf die Spitze zu treiben. Ich habe jetzt auch nicht eine 5-Kilo-Hantel neben mir im Auto liegen und an jeder Ampel nehme ich mir die Hantel und mache dann hier einfach mal wahllos 5, 6, 7 Wiederholungen, keine Ahnung, wie lange die Ampelphase dauert und dann fahre ich weiter, an der nächsten Ampel mache ich das wieder. Also so trainiere ich ja auch nicht meinen Bizeps. Das ist ja jenseits von Gut und Böse und jenseits von allen Trainingsparametern, auf die Muskeln reagieren. Und Beckenboden ist halt einfach wie ein normaler Muskel, nur eben an einer anderen Stelle, wo ich nicht gut hinkomme. Ich kann ihn nicht gut sehen, deswegen ist die Ansteuerung eine schwierigere. Und deswegen wird irgendwie gefühlt alles Mögliche auf den Beckenboden übertragen, wie man ihn am besten trainieren soll. Aber wirklich die Grundfunktionen sind lockerlassen, anspannen, Schnellkraft, also schnell anspannen, schnell wieder lockerlassen, aber auch dann das Timing, die Koordination wieder. Und halt auch dieses Reflexive, wenn ich niesen muss oder wenn ich husten muss oder wenn ich mal stolper und trete ins Leere. Das ist ja dann eher wieder ein Reflex, wo er arbeiten muss, weil so schnell kriege ich die Ansteuerung vom Gehirn wieder nicht runter.
Ja, okay. Dann habe ich noch eine Frage von Anja bekommen. Und Anja schreibt, warum denken alle Frauen, dass nach der Geburt der Beckenboden ausgeleiert ist und Sex quasi gefühllos wird?
Es ist teilweise ja wirklich so, wenn ich jetzt so wieder dran denke von in den Eingang, mit 230% Dehnung, danach habe ich ein Muskeltrauma.
Ja.
Ja, wie beim Umknicken habe ich auch ein Muskeltrauma oder wenn ich Muskelverletzung zugezogen habe. Auch nur weil er das kann, heißt es ja nicht, dass er das cool findet.
Tatsächlich haben ja auch viele Frauen beschreiben das ja auch nach der Geburt so wie ein Muskelkater. Dieser ganze Muskel, der musste so doll arbeiten, dann merkt man das einfach im Nachgang. Aber glücklicherweise ist das ja reversibel.
Ja, das definitiv. Aber es dauert halt auch wieder länger, als wir es uns eigentlich wünschen und eingestehen. Ne? kann ich jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen, bei mir nach der ersten Geburt dachte ich, oh, naja, ich gehe noch 3 Monaten wieder joggen. Ich probiert und dachte so, oh, nee, fühlt sich irgendwie nicht so cool an. Mache ich halt lieber doch erstmal nicht, ne?
Ja.
Ja, genau. Weil es dauert tatsächlich viel länger.
Und wie es ist, ob Sex schön sich anfühlt oder nicht, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Es gibt Frauen, die sagen, boah, ewig fühlte sich das ganz anders an und komisch an. Und andere, die haben gesagt, möchte eigentlich gar nicht mehr hier abwarten. Ja, also es wird ja immer empfohlen, dass man erstmal, ne, das Ganze so ein bisschen heilen lässt. Und die aber keine Einschränkungen hatten und gleich wieder das Gefühl hatten, alles ist schön und alles fühlt sich an wie immer. Ne? Also das kann man auch nicht so pauschal sagen. Das wird sehr, sehr unterschiedlich wahrgenommen. Und natürlich hat es auch ganz viel damit zu tun, wie die Geburt gelaufen ist. Gab es auch noch vielleicht eine Verletzung oder hat der Beckenboden sich nur in Anführungsstrichen so gedehnt?
Ja.
Wenn ich in die Grundschule gehe und den Kindern das erkläre, dann sage ich immer, okay, die Vagina dehnt sich wie ein Gummiband und kann sich aber auch wieder zusammenziehen wie ein Gummiband. Natürlich, weil ich denen das auch so erklären will, dass sie es verstehen können, aber so ist es ja letztendlich auch.
Ja, so auf die Frage, ne, warum sagen Frauen, danach ist alles ausgeleiert. Also es ist de facto danach erstmal alles weiter. Ja, als es jetzt vor der Geburt, vor der Schwangerschaft war. Der Beckenboden hat sich geweitet, das muss sich wiederfinden, das kann sich auch gut wiederfinden. Wie gesagt, es dauert ein bisschen länger, als es uns oftmals lieb ist. Aber auch der Vaginalkanal hat sich ja gedehnt, weil da halt wirklich eben das Baby kam dadurch auf die Welt. Das dürfen wir nicht vergessen. Und der kann sich auch wieder, oder der Vaginalkanal kann sich wieder so ein bisschen finden, enger werden, was auch wieder bis zu einem Jahr und länger dauern kann, auch noch abhängig davon, stille ich noch, was machen da die Hormone, was macht die Hormonlage, wie belaste ich mich in einer frühen Rückbildungszeit. Teilweise, es gibt auch wirklich die Frauen, wo das sich nicht einfach wieder so zurückbildet, wo halt wirklich dieser Durchmesser vom Vaginalkanal einfach weiter bleibt. Also das muss man halt auch ehrlich sagen, dass es nicht alles immer wieder wie vorher wird. Und auch manchmal hilft auch Physiotherapie nicht genügend, dass die Frauen sagen, ich fühle mich da jetzt wirklich wieder so, dass ich den Rest meines Lebens damit umgehen kann. Ja, also das ist
so. Was macht man dann?
Ja, dann gibt es halt wieder die Möglichkeit, mit Pessaren zu arbeiten. Und wenn die Frauen sagen, will ich auch nicht den Rest meines Lebens, dann gibt es die Möglichkeit von einer Operation.
Ja.
Um da, man kann Vaginalwände wieder straffen, man kann, wenn es um eine Blase geht, die kann man mit Bändern anheben. Na, da gibt es ganz viele verschiedene OP-Methoden, die jetzt hier den Rahmen sprengen würden.
Ja, genau. Aber wir müssen auch nochmal sagen, dass es schon die selteneren Varianten sind. Dass jemand eine OP braucht, ist schon deutlich selten.
Ja, aber es kommt halt wirklich
vor.
Und das ist, hat nichts, auch nichts mit Angst machen zu tun, wenn das jetzt einfach Schwangere hören. Das ist halt wirklich einfach.
Das ist wichtig zu wissen, dass
es
auch Möglichkeiten gibt und dass es dafür auch Beckenbodenzentren gibt, an die man sich wenden kann. Also erstmal vielleicht auch PhysiotherapeutInnen, die mit Ultraschall arbeiten. Da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal ganz kurz zu. Das machst du ja auch. Aber eben auch große Beckenbodenzentren, die darauf spezialisiert sind und wo man, wenn es nötig ist, eine OP machen kann. Was ja auch immer noch so eine Frage ist, ist, wie ist es nach einem Kaiserschnitt? Weil auch da ist ja der Beckenboden oft belastet. Das denken viele nicht, ne? Weil man so denkt, naja, da weicht man ja dieser vaginalen Geburt aus, da hat man eben diese Dehnung nicht. Aber ja auch schon in der Schwangerschaft, haben wir ja gesagt, verändert sich der Beckenboden. Und es kann ja durchaus sein, dass man eben auch nach einem Kaiserschnitt Probleme mit dem Beckenboden hat.
Ja, definitiv, weil Schwangerschaft war ja trotzdem da. Und manchmal ist auch die Frage, wann kam es zu dem Kaiserschnitt? War das Baby schon wirklich wieder tief im Geburtskanal drin? Waren da schon die Wehen, haben da so ein bisschen noch Druck ausgeübt auf den Beckenboden? Und dann wurde entschieden, oh, es geht jetzt irgendwie nicht weiter und wurde jetzt ein Kaiserschnitt gemacht oder war der jetzt von vornherein geplant? Ohne Wehen, dass ich dann halt vielleicht nicht noch diesen Einflussfaktor hatte auf den Beckenboden. Aber wie gesagt, die Schwangerschaft war definitiv da. Und deswegen auch an alle Kaiserschnittmamas, macht bitte einen Rückbildungskurs.
Ja.
Ganz, ganz, ganz wichtig. Weil da habe ich auch manchmal das Problem nach einem Kaiserschnitt, dass ich dann so ein bisschen die tiefe Bauchmuskulatur nicht spüren kann. Die hilft aber auch wiederum dem Beckenboden, weil die zusammenarbeiten, um das, den Druck ein bisschen zu verteilen und zu entlasten. Und wenn ich halt Bauchmuskulatur nicht ganz optimal, nicht im Zusammenspiel als Team ansteuere und ich gebe ständig Druck nach unten, weil ich dann vielleicht noch irgendwie mal falsch atme oder ich hebe was falsch hoch, wo ich dann eher Druck nach unten ausübe oder ich habe eine Verstopfung und presse ständig nach unten, dann habe ich ja da im Alltag wieder ständig Druck auf den Beckenboden, was auch im Beckenboden nach einem Kaiserschnitt nicht gut findet.
Ja.
Also das hat auch wieder so die Sachen, die man eben im Rückbildungskurs lernt und deswegen wirklich auch nach dem Kaiserschnitt sucht euch einen Rückbildungskurs.
Ja, sehr gut. Genau. Ja, jetzt sagen wir mal, also das Kind ist geboren, das Wochenbett ist vorbei, der Rückbildungskurs hat stattgefunden und jetzt gibt es aber weiterhin Probleme. Dann würde man zum Beispiel zu dir kommen. Was würdest du dann machen? Wie würde so eine Untersuchung bei dir ablaufen? Also du machst ja auch diese ultraschallunterstützte Beckenbodenuntersuchung. Wie funktioniert das?
Also erstmal haben wir genug Zeit. Ich habe meist eine Stunde Zeit, manchmal auch anderthalb Stunden, wenn die Bauchmuskulatur noch mit angeschaut werden soll, dass wir erstmal wirklich uns ausgiebig unterhalten. Wie war die Geburt? Wie war es danach? Was kommt da vielleicht noch alles mit hoch, um dem nochmal so ein bisschen Zeit und Raum zu geben? Und dann eben, ne, was sind die Beschwerden, aber auch, wo möchte die Frau halt hin? Was hat sie wieder für ein Ziel? Ja, mhm. Und ist das Ziel, was sie hat, realistisch? Oder sollte man da vielleicht sagen, ja, vielleicht wäre es besser, wenn wir das noch ein bisschen ausdehnen und noch ein paar Zwischenschritte machen?
Zum Beispiel ja. Joggen gehen.
Mhm. Genau.
Ja, wenn das Ziel wäre.
Ja. Und dann gucke ich erstmal, wie die Frau steht. Ja, also auch erstmal wieder der normale Stand von den Füßen bis zum Kopf hoch. Bevor wir an den Beckenboden gehen, natürlich wird auch nochmal vorher, wo wir die Untersuchung machen, alles erklärt, ja, was jetzt abläuft und was immer wichtig ist. Dadurch, dass ich ja keinen Arzttitel habe oder die KollegInnen wahrscheinlich auch nicht, die das als PhysiotherapeutInnen machen, dass das wirklich nur mit Einverständnis läuft und das natürlich auch jederzeit wieder abgebrochen werden kann.
Was natürlich bei einem Arzt auch so wäre. Ne? Ihr dürft natürlich immer sagen, stopp, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist.
Ja, nur wir betonen das halt nochmal. Ja. Ganz explizit. Und dann wird der Beckenboden eben erstmal von außen untersucht, angeschaut. Ja, die Frau kann auch gerne mit einem Spiegel mitgucken, wenn sie das möchte, weil das hilft ja auch wieder, um eine Verbindung herzustellen, wenn man das einfach mal sieht und vielleicht mit jemandem zusammen drauf schaut. Und dann eben gucken wir von außen, was macht so die Aktivität vom Beckenboden? Sehe ich da, dass sich was aufeinander zubewegt, nach innen einzieht und wird das auch wieder locker gelassen? Ich meine, das ist ja dann auch wieder das Thema. Ne? Oftmals passiert das Lockerlassen gar nicht so gut. Dann wird mit einem Finger vaginal untersucht, um zu schauen, erstmal im Liegen, wie liegen die Organe? Also Blase, Gebärmutter, Darm, wie ist das so? Gibt es noch irgendwelche Verletzungen? Merkt man da festere Strukturen noch im Vaginalkanal oder Muskeln, die fester sind? Dann testen wir die Muskelfunktion. Kann das überhaupt angespannt werden? Kommt das da an, wo ich möchte? Und auch in dem Timing, was man vorgibt? Ja, also wir gucken nach Kraft, Ausdauer, Schnellkraft, Entspannungsfähigkeit und eben der Koordination. Und dann wird halt auch nochmal im Stand geschaut. Weil die wenigsten haben die Probleme, wenn sie liegen. Mhm. Ja, die kommen dann erst, wenn ich stehe oder wenn ich was trage. Dann wird im Stand nochmal untersucht, wie liegen die Organe dann. Und dann wird eben auch noch Ultraschall zu Hilfe genommen, wo ich dann halt Ultraschall von außen auf den Damm aufsetze. Nicht wie beim Frauenarzt, wo die Sonde eingeführt wird, sondern die wird auf den Damm aufgesetzt und dann kann die Frau auch ihren Beckenboden mal sehen. Ja, man sieht die Organe, wie sie liegen. Blase, Harnröhre, Gebärmutter, Darm und eben auch der Beckenboden und den in der Funktion, wie er dann so ein bisschen im besten Fall so, und ich sage immer hier so ein Flugzeugstart macht er.
Okay.
Ja, also er geht nicht so hoch wie ein Aufzug, sondern wir haben so einen Flugzeugstart oder eine Achterbahn, die immer hochgezogen wird. So in die Richtung sollte eine Beckenbodenaktivierung auch sichtbar sein im Ultraschall. Und dann sind viele erstmal überrascht. Ach, ich muss ja nur so wenig machen und schon sehe ich was. Ne? Also cool. Da ist wieder das weniger ist mehr und immer ein großer Aha-Effekt für die Frauen.
Ja.
Und das gucken wir uns auch nochmal im Stand an, weil eben Organlage im Stand und Aktivierung im Stand nochmal anschauen.
Ist auch nochmal
gibt teilweise einen riesen Unterschied.
Ja, total.
Genau, und dann anhand dessen wird halt eben ein spezieller Behandlungsplan erstellt. Was braucht die Frau? Wo müssen wir den Fokus jetzt zuerst drauflegen? Was wird dann der nächste Schritt? Braucht sie vielleicht ein PESA oder schicken wir sie nochmal Richtung Beckenbodenzentrum?
Ja.
Genau, das ist so
voll gut.
Der Ablauf.
Ja, voll spannend. Und sagen wir mal, es ist jetzt gar nicht so eine, also es ist jetzt keine Senkung oder so, ja? Also du würdest jetzt nicht jemanden weiterschicken zu einem Beckenbodenzentrum, aber es ist, diejenige ist jetzt noch nicht so zufrieden damit, ne, oder möchte einfach auch noch mehr üben. Was hältst du zusätzlich von so Beckenboden-Tools Also ich finde die ja teilweise hilfreich, aber mich hat hier auch eine ganz kritische Stimme erreicht von Isa. Und Isa hat geschrieben, sprecht doch bitte darüber, dass Frauen aufhören sollen, sich irgendwelche Beckenbodentrainer in die Vagina zu schieben. Auch wenn ihnen das Influencerinnen vormachen, kein Muskel geht es gut, wenn er dauerhaft anspannen soll. Das macht vor allem eins, Rückenschmerzen und den Geldbeutel ärmer.
Ja, also ich unterstütze das schon, wenn sie jetzt sagt, ne, kein Muskel spannt halt dauerhaft an.
Genau.
Ja, und ich weiß, es gibt verschiedene Beckenbodentrainer, da muss man so ein bisschen gucken, weil ich habe da einmal diese Konen,
ja,
die ich ja einfach einführe mit bestimmten Gewichtsklassen, weiß nicht, von 18 Gramm bis 130 oder irgendwie sowas.
Genau, gibt's also das sind so Konen, ne? die führt man ein wie so ein Tampon und die sind halt unterschiedlich schwer. Und man soll halt versuchen, die drin zu halten. Und da hat man ja tatsächlich diese Daueranspannung, ne? Finde ich auch nicht so sinnvoll.
Ja, weil da wird auch in der Anleitung explizit geschrieben, ne? Haltet es 10 Minuten und wenn du das zweimal am Tag ohne Probleme kannst, machst dein Alter,
ja,
dann geh zum nächsten Gewicht. Das ist so die beste Methode, um sich eine Überspannung anzutrainieren. Ja. Weil
und man aktiviert auch gar nicht die ganzen Schichten, ne? Das ist eigentlich nur dieses Zukneifen, ne? Mehr ist das eigentlich gar nicht.
Ja, es ist eher dieses krampfhafte Festhalten. Und ja, wenn ich merke, oh, es rutscht, krampfe ich noch mehr.
Ja. Mhm. So funktioniert ja der Beckenboden gar nicht, ne? Also das ist auch keine Anforderung, nee, an den. Das brauchen wir gar nicht. Insofern ist das ein Übertraining.
Also wer sie vielleicht schon zu Hause hat, eine Sache kann man die so ein bisschen als Feedback nutzen, ne? Dass ich sage, okay, ich führe vielleicht mal das leichteste Gewicht ein, sage mir, ich lasse es mal so ein bisschen runterrutschen und versuche es wieder zu greifen. Aber da sage ich auch, das kann ich auch mit meinem Finger machen.
Ja.
Also nur dafür muss ich mir jetzt keine Kronen kaufen. Wenn ich sie schon habe, kann ich das mal testen damit. Ja, aber für mehr halt selten.
Genau, aber es gibt ja noch weitere, ne? Es gibt ja diese sogenannten Geisha-Kugeln. Also es ist eine Kugel und innen drin ist quasi noch eine Kugel, die so mitschwingt. Und wenn man die einführt, dann ist es so, dass durch jede Bewegung, die man selber macht oder teilweise auch nur durch Atmen, ne, bewegt sich dieses Innere der Kugel und macht dadurch so kleine Vibrationen im Prinzip. Finde ich schon ein bisschen besser, ne, weil es nicht so dieses Daueranspannen ist wie bei den Konen, wo man die einfach nur festhält, sondern man hat schon verschiedene Anforderungen. Ne? Also teilweise bewegt sich das quasi ein bisschen, dann wieder nicht. Ne? Dann ist es wieder ganz ruhig, wenn man selber gerade ruhig ist. Dadurch hat man wieder so ein Biofeedback.
Ja, nur bei denen muss man halt auch wieder gucken, wie viel Eigengewicht haben die halt. Weil wenn du einen Beckenboden hast, der schon mit der Schwerkraft nicht zurechtkommt.
Ja.
Und dann habe ich halt, auch wenn es jetzt vielleicht gut gemeint ist mit diesen Kugeln, da noch ein extra Gewicht drauf, was vielleicht zwar nicht gehalten werden muss, weil die in der Regel ja so ein bisschen größer sind als die Konen und dadurch von sich aus einfach im Vaginalkanal halten. Aber trotzdem habe ich da ein extra Gewicht lokal drauf auf einer Stelle, die einfach noch zu schwach ist. Das sehe ich da immer so ein bisschen kritisch und dann ist es mir halt immer auch noch nicht zielgerichtet genug.
Und was sagst du zu den Beckenbodentrainern wie LVMI, Pirifit, die man auch einführt und dann haben die verschiedene Programme. Es wird ja in der Regel mit so einer App gesteuert, also wo man wie so ein Spiel hat und dann muss man verschiedene Dinge machen. Also man hat Schnellkraft, soll kurzfristig anspannen, entspannen, indem man dann auf dieser App irgendwelche Bälle abschießt oder irgendwas. Das sind ja teilweise ganz lustige Spielchen. Ja. Oder man hat so Maximalkraft, wo man versuchen soll, doll anzuspannen, aber dann auch wieder zu entspannen. Also die sagen einem auch immer, dass man entspannen soll.
Also das finde ich für den Anfang eine ganz nette Sache, weil ich halt dann da einfach mir so ein bisschen Feedback holen kann. Natürlich kann ich die auch wieder austricksen. Deswegen wäre es mir halt als Therapeutin am liebsten erst Beckenbodencheck gucken, was kann man und das dann halt gezielt einsetzen. Aber das ist so wieder, ne, das machen ja die meisten dann abends, oh, ich liege auf der Couch in Rücklage, habe so mein Handy dabei und ja, das geht mir dann halt auch wieder nicht weit genug, weil ich brauche halt dann den Beckenboden im Alltag. Und ich mache halt dieses Training nicht wirklich, wenn ich jetzt irgendwie was vom Boden hochhebe, gucke noch irgendwie auf mein Handy und lasse dabei noch irgendwie einen Vogel steigen oder sowas. Das ist so, finde ich, für einen Einstieg, um ein bisschen als Motivation dran zu bleiben. Aber wenn ich mich halt darauf beschränke und sage, ich mache das vielleicht dreimal die Woche in Rücklage, jetzt in dem Fall, wundere mich, warum meine Urininkontinenz beim Springen nicht besser wird. Ja, liegt da dran, du liegst auf dem Rücken.
Ja, also man kann es ja auch im Stehen oder Sitzen machen und ich finde es als zusätzliche Anforderung ganz gut, weil, oder als Ansporn finde ich es ganz gut, weil dadurch, dass es so einen spielerischen Charakter hat, wird es tatsächlich oft dann gemacht, ne? Im Gegensatz zu anderen Beckenbodenübungen, wo ich sage, mach mal einmal am Tag die Übung und dann komme ich wieder und frage, und hast du geübt? Und dann ist so,
Na, einfach so, es kann halt was Sinnvolles sein, aber dass man es halt im richtigen Kontext einsetzen muss.
Ja, also man kann insgesamt sagen, dass es eine gute Ergänzung darstellen kann, ne? Also man sollte jetzt nicht, wenn man jetzt eine Senkung hat oder so, denke ich, dann muss man andere Maßnahmen ergreifen. Aber wenn man einfach seinen Beckenboden noch ein bisschen zusätzlich trainieren will, finde ich, ist es eine gute Motivation. Und dann kann man durchaus das auch noch als Hilfsmittel ganz gut benutzen.
Also für die Motivation, um dran zu bleiben, ist es tatsächlich eine gute Sache.
Ja, also, und ich finde es auch wichtig, dass man einmal vorher sich wirklich damit beschäftigt, ne? Wie funktioniert der Beckenboden, wie spannt man den an, jetzt auch ohne dieses Gerät, damit man wirklich weiß, was man da tut und damit man es eben nicht quasi austrickst. Also ich habe die auch getestet und ich habe darüber auch einen schönen Artikel geschrieben. Also wenn ihr Lust habt, euch damit nochmal zu beschäftigen, das verlinke ich euch natürlich auch. Juli hat uns noch geschrieben, dass wir gerne noch auf weitere Hilfsangebote hinweisen sollen. Also zumindest habe ich ihre Nachricht so verstanden. Und was die Krankenkassen bezahlen können, sollen wir sagen. Also ich glaube, wir haben jetzt schon, ne, auf die Hilfsangebote ganz gut hingewiesen. Aber tatsächlich finde ich die Frage zu der Bezahlung nochmal ganz interessant. Wie ist das zum Beispiel so ein Beckenboden-Check-up? Wird der von der Krankenkasse übernommen?
Nee, ein Beckenboden-Check-up wird momentan noch nicht von der Kasse übernommen. Manche Krankenkassen haben das irgendwie, lassen es manchmal über so Zusatzprogramme oder Bonusprogramme laufen, habe ich jetzt schon von PatientInnen gehört, die das halt dann eingereicht haben, die Rechnung. Aber zurzeit ist es halt einfach eine Selbstzahlerleistung.
Ja.
Was aber, ich finde, es ist trotzdem was total Sinnvolles, weil was kann es halt irgendwie Wichtigeres geben, als irgendwie selber kontrollieren zu können, wann ich auf Klo gehe, wie ich auf Klo gehe, dass ich kein Urin verliere, dass ich Spaß am Geschlechtsverkehr habe.
Ja.
Das sind ja irgendwie so essentielle Sachen. Und wir Therapeutinnen, wir wünschen uns irgendwann mal eine Regelleistung. Das wäre echt das Optimum. Also, aber zurzeit sind wir noch nicht so weit.
Was kostet das ungefähr?
Das ist unterschiedlich. Also bei mir sind es jetzt 140 Euro für die 60 Minuten. Ich glaube, die Kolleginnen sind alle so um den Dreh.
Ja. Okay. Also man gibt so viele Dinge aus für rund ums Kind und kriegt auch so viel geschenkt. Vielleicht ist es eine gute Idee, sich einfach einen Beckenboden-Check-up zur Geburt schenken zu lassen. Wäre doch vielleicht mal eine Anregung an die Familie. Okay.
Eine super Idee, ja. Was aber bezahlt wird von der Krankenkasse, sind dann, wenn ein Pessar verschrieben wird.
Ja.
Das übernimmt die Krankenkasse, weil es ist ein Hilfsmittel. Bei entsprechender Diagnose wird das übernommen von der Krankenkasse.
Wo findet man gute Beckenboden-Check-ups? Ist das die Liste, die du am Anfang schon genannt hast?
Okay. Genau, da hat die AG, GGUP, ist so ein bisschen Zungenbrechername. Die haben eine Therapeutenliste im Internet für Erwachsene und auch für Kinder, wo man speziell ausgebildete TherapeutInnen findet.
Super, verlinken wir euch. Liebe Daniela, ich bitte meine Gäste ja immer, uns ein thematisch passendes Mitbringsel vorzustellen. Hast du uns irgendwas mitgebracht? Ein Tipp?
Ich habe noch neben dem Tipp von dem Buch von der Anja, was du ja schon sagtest, was ich auch, also ich schätze sie auch als Kollegin sehr, ist wirklich ein super Buch. Ich habe noch ein Buch für die Rückbildungszeit. Das ist auch von einer Kollegin aus Hamburg, die Juliane Afram. Mhm. Das heißt Vom Wochenbett zum Workout. Ja, die hat da wirklich super beschrieben, wie es so in der Rückbildung läuft. Hat nochmal so Fragen aufgegriffen, wie, ne? Man fühlt nichts beim Geschlechtsverkehr. Kommt eben vor, auch das Thema Rektusdiastase, wie man das nochmal selber testen kann. Und dann eben auch Übungen zusammengestellt in einem Programm, was man sich dann selber eben erarbeiten kann. Ja, okay. Und auch klar gesagt, dann kannst du weitergehen und dann vielleicht noch nicht.
Cool. Ja, super.
Also das ist auch nochmal eine super Herzensempfehlung von mir.
Sehr schön, vielen Dank. Das packen wir in die Shownotes. Ja, liebe Daniela, das war doch ein schöner Rundumschlag zum Beckenboden. Wenn ihr euch von Daniela behandeln lassen möchtet oder ihren Beckenboden-Check-up in Anspruch nehmen möchtet, Daniela findet ihr, wie gesagt, in der Nähe von Frankfurt. Da findet ihr sie über ihre Homepage. Die verlinken wir euch natürlich auch. Aber ihr findet sie auch über Instagram unter dem Namen
physio.daniela.künze.
Und da findet man nämlich auch Online-Angebote von dir.
Genau, ich habe mich jetzt nämlich neben dem Beckenboden wirklich sehr auf die Kaiserschnittnarbenbehandlung spezialisiert, weil das auch einfach nochmal so ein Riesen-Extra-Thema ist. Und dazu habe ich eben ein Online-Angebot erstellt, Narbenkurs Dive Deep. Der geht 6 Wochen und er wird im März wieder starten, wo wir einen Teil haben, den wir live zusammen machen. Man kann auch 1-zu-1-Calls mit dazu buchen, wo ich mir einfach die Narbe nochmal ausführlich ansehen kann und dann eben da nochmal speziell Tipps geben kann. Und ein Rest vom Programm ist einfach online auf eine Plattform hinterlegt, dass man die im eigenen Tempo anschauen kann, wo wir eben nochmal ganz intensiv auf die Kaiserschnittnarbe gehen, auf das Körperliche, aber auch, was vielleicht sonst noch damit zusammenhängt, so ein bisschen das Seelische und verschiedene andere Sachen. Also wirklich mehr als nur dieser Schnitt von der Narbe.
Super, super Angebot. Herzlichen Dank für deine Zeit und deine Expertise. Das war total schön.
Danke nochmal, hat mir wirklich Riesenspaß gemacht mit dir.
Sehr schön. Und das war der Geburtskanal. Die nächste Folge gibt es in 2 Wochen. Und ich freue mich wie immer über eure Meinungen zur Folge, über Bewertungen und über Sternchen und Ideen für weitere Themen. Und wenn ihr eine Expertise habt, die hier mal ihren Platz finden sollte, schreibt mir gerne. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Tschüss und tschüss, liebe Daniela. Danke dir.
Tschüss.